HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Wer das Wort Karikatur hört, denkt heute unmittelbar an die Auseinandersetzungen um die Mohammed-Karikaturen oder an das Attentat gegen die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris im Januar 2015. Aber Karikaturen gehören zur hiesigen Kultur und die Auseinandersetzung mit religiösen Themen begleitet die Geschichte der Karikatur. Das sagt Andreas Blatthaus.
Egal, wo wir hinschauen, ob man die Barockkarikaturen betrachtet oder später die im 19. Jahrhundert, im Laizismusstreit in Frankreich, im frühen 20. Jahrhundert oder natürlich in den letzten Jahren in Auseinandersetzungen mit islamischen Fanatikern, immer wieder haben wir die große Schwierigkeit, dass es für sehr streng religiöse Menschen kaum etwas Unvorstellbares und Unerhörteres gibt, als dass man über ihren Glauben lacht.
Andreas Blatthaus hat ein Buch mit Geschichten der Karikatur geschrieben. Er wird dieses Buch im Karikaturmuseum nächste Woche in Frankfurt vorstellen und wir sprechen mit ihm in dieser Sendung. Außerdem im Programm die Ausstellung über den Golem im Jüdischen Museum in Berlin und unser Büchercheck. Heute der Roman Morgen mehr. Die Kulturlust in HR Info. Zunächst aber wollen wir uns einer Frage widmen, die den belgischen Surrealisten René Magritte schon beschäftigte. Können Bilder dieselben Gedanken ausdrücken wie das geschriebene Wort? Das Ergebnis dieser Gedanken sind an die 100 Bilder. Sein bekanntestes ist eine ziemlich realistisch gemalte Pfeife, das den kuriosen Titel trägt »Das ist keine Pfeife«. Das Centre Pompidou in Paris widmet René Magritte eine Ausstellung unter dem Titel La Trahison d'Image, auf Deutsch Verrat der Bilder. Kerstin Gallmeier berichtet.
Eine Dampflok, die aus einem Kamin geschossen kommt. Ein Philosoph, dessen krumme Nase in seiner Pfeife gefangen ist, die wiederum in seinem Mund hängt. Oder ein Reiter im Wald, der mit seinem Pferd auf seltsame Weise hinter den Bäumen und Blättern verschwindet. Die Bilder des Surrealisten René Magritte geben den Augen und dem Verstand ihres Betrachters Rätsel auf. Auch in der neuen Ausstellung im Pariser Centre Pompidou. Kurator Didier Ottanger will allerdings auch zeigen, dass Magrittes Werk über den Surrealismus in seiner ursprünglichen Form weit hinausgeht. Für viele bedeutet Surrealismus, der Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen. Es ist auf gewisse Weise Willkür, Zufall. Und hier sehen wir einen wohlbedachten Magritte. Einen Magritte, der ziemlich weit weg ist von der ungezügelten, zusammenhangslosen Vorstellungskraft. Ein Magritte, der sich mit philosophischen Fragestellungen auseinandergesetzt hat und im Austausch stand mit dem Franzosen Michel Foucault und den wichtigsten belgischen Philosophen seiner Zeit. Seitenlange Briefwechsel, die in der Ausstellung zu sehen sind, belegen das. Genauso wie eines der bekanntesten Gemälde Magrittes, das gleich daneben hängt. Hegels Ferien aus dem Jahr 1958. Ein schwarzer Herrenregenschirm, auf dem ein gefülltes Wasserglas steht. Die Komposition scheint in der Luft zu schweben, vor einem rotbraunen Hintergrund. Der Regenschirm und das Wasserglas sind aber alles andere als zufällig miteinander verbunden, unterstreicht Kurator Ottanger. Das Bild wendet ein essentielles Prinzip von Hegel an, die Dialektik. Es ist auch eine Antwort auf den Surrealismus, denn die Surrealisten haben die Schönheit definiert als zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine. Und Magritte sagt, nein, überhaupt nicht. Keine Nähmaschine, sondern ein Glas. Etwas, das in gewisser Weise mit dem Regenschirm zusammenhängt oder ihm in seinem Zweck entgegengestellt ist, aber eben nicht willkürlich oder zufällig. Und so sind viele Werke und wiederkehrende Motive Magrittes auch nicht zufällig entstanden, sondern in der bewussten Auseinandersetzung mit philosophischen Konzepten und Fragestellungen. Zum Beispiel die Beziehung von Bildern und der Realität, ausgehend von Platons Höhlengleichnis, bei dem Gefangene in einer Höhle zunächst nur Schattenbilder sehen und diese für die Wirklichkeit halten. Jedem der Ausstellungsräume hat Kurator Didier Ottanger ein bestimmtes Konzept gewidmet. In Magrittes Werk gibt es Erzählungen und Geschichten, auf die er sich praktisch ununterbrochen bezieht. Magritte hat im Grunde ja nur ein sehr beschränktes Vokabular. Er hat immer mit Vorhängen, Schatten, Flammen, Hüten und Äpfeln gearbeitet. Die Idee dieser Ausstellung ist es, diese Elemente wieder vor dem narrativen und philosophischen Hintergrund zu betrachten. Rund 100 Werke René Magrittes, von denen knapp die Hälfte aus Privatsammlungen stammt, sind in der Ausstellung zu sehen. Es gehe nicht darum, durch etwas zu erstaunen, sondern darum, erstaunt zu sein, dass man erstaunt ist, sagte Magritte. Die Ausstellung schafft bei ihren Besuchern sicher beides.
Kerstin Gallmeier über die Ausstellung im Centre Pompidou in Paris, die dem belgischen Surrealisten René Magritte gewidmet ist. La Trahison d'Image, Verrat der Bilder. Die Ausstellung kann bis Januar 2017 gesehen werden. Die Bilder von René Magritte geben Einblicke in die Gedankenwelt des Künstlers. Sie zeigen aber keine Zerrbilder von Personen oder kommentieren nicht eine aktuelle politische oder gesellschaftliche Entwicklung. Das gehört zur Kernaufgabe von Karikatur. Die Karikatur sucht das Groteske, das Übertriebene. Karikaturen, so wie wir sie kennen, als politische Übertreibung, als publizistischer Widerstand gegen das Bestehende, sind ein Produkt der Aufklärung. Andreas Platthaus ist Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat ein Buch über die Geschichte der Karikatur geschrieben. Ich habe ihn gefragt, was ihn an diesem Genre so interessiert.
Ich weiß gar nicht ganz genau, was mich an der Karikatur interessiert hat, als ich anfing, mich etwas intensiver damit zu beschäftigen. Ich glaube, es war einfach die Verwandtschaft zu einem mir sehr sympathischen Genre, nämlich dem Comic, wo ich das Gefühl hatte, es gibt sowohl Zeichner, die auf beiden Feldern tätig sind, als auch wiederum Einflüsse, die wechselseitig von Bedeutung sind. Was aber dann letztlich der Ausgangspunkt dafür war, dass ich mich bemüßigt fühlte, vielleicht doch einmal all das, was ich über Karikatur denke oder versuche herauszubekommen, in einer Art Buch zu bündeln. Das waren die Ereignisse, die nun leider Gottes jedem einfallen, der heutzutage über Karikatur spricht. Das war einmal der große Karikaturenstreit um die dänischen Mohammed-Zeichnungen im Jahr 2005, 2006. Und das waren natürlich das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo im vergangenen Jahr, im Januar 2015. Und danach war mir in gewisser Weise klar, dass es Zeit ist, einmal etwas über diese Kunst- und Kommentarform zu schreiben, weil es in Deutsch eigentlich sehr, sehr wenig dazu gibt und diese Form gerade auch auszusterben droht. Nicht nur deshalb, weil die Zeichner ermordet werden, sondern auch deshalb, weil es immer weniger Platz für Karikaturen gibt. Und ich wollte noch einmal in gewisser Weise ein Plädoyer mit diesem Buch dafür halten, wie wichtig diese Form für unser Selbstverständnis von Kultur ist.
Zu Charlie Hebdo kommen wir gleich. Zuvor aber noch eine Frage. Das Buch trägt den Titel Geschichten der Karikatur. Um was für Geschichten handelt es sich da?
Ich habe mich bemüht, 50 Karikaturen auszusuchen oder sagen wir 50 Karikaturisten auszusuchen, die mir besonders wichtig sind. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch einen 51. und 52. geben würde, der da vielleicht fehlte, aber in gewisser Weise schien es mir sinnvoll, eine Art runde Zahl zu nehmen und irgendwann muss man einfach eine Grenze ziehen. Und ich hoffe, dass sich aus der Kombination der einzelnen Geschichten, die ich erzähle, ich habe zu jedem dieser Zeichner eine Zeichnung ausgesucht, die mir besonders gut gefällt oder besonders interessant im Kontext der Geschichte der Karikatur ist, dass sich aus diesem Strauß an 50 Einzelaufsätzen ein Gesamtbild zusammensetzt. Denn ich gebe zu, ich würde mich nicht in der Lage fühlen, die gesamte Geschichte der Gattung zu erzählen. Dafür bräuchte ich 4000 statt 400 Seiten.
Eines dieser Bilder, und das habe ich gelernt aus Ihrem Buch, zeigt eine Birne, eine Karikatur aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe aus Ihrem Buch entnommen, dass diese Birne Vorbild war für die Zeitschrift Titanic und daraus Helmut Kohl zu zeichnen.
Ja, und das ist etwas, was mich auch immer weiter begeistert hat, je intensiver ich mich überhaupt angefangen habe, dafür zu interessieren, dass ich plötzlich sah, dass ganz viele Karikaturisten über ein unglaubliches Wissen über ihre eigene Gattung verfügen. Sei es, dass sie unterbewusst sehr viele Bilder abgespeichert haben, die sie dann einfach wieder abrufen können, wenn es um eigene Arbeiten geht, oder sei es, dass sie sehr genau wissen, was ihre Vorgänger im Bereich der Karikatur geleistet haben und gezeichnet haben und über Bibliotheken verfügen, wo sie dann einfach Zeichnungen nachschauen und variieren oder zitieren oder in gewisser Weise auch persiflieren können. Das war sehr faszinierend und das zieht sich als eine Art Leitmotiv auch durch. Und gerade die Birnenzeichnung, die wurde 1831 zum Bürgerkönig Louis-Philippe in Frankreich als Figur entwickelt und hat sogar eine noch etwas ältere Tradition, die sogar vor Louis-Philippe zurückgeht. Aber Birne und menschlicher Kopf, das geht immer gut zusammen. Und das wussten nun ganz sicher die Zeichner der Titanic, denn diese Karikaturen aus Frankreich sind berühmt und auch immer wieder abgebildet worden. Das heißt, in dem Moment, als man versuchte, für den neuen Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 ein möglichst markantes Bild zu finden, lag es sehr nah, gewisserweise natürlich auch durch die Körperform von Helmut Kohl, auf das etablierte Bild der Birne zurückzugreifen, leuchtet jedem ein, auch demjenigen, der nicht weiß, worauf das Ganze beruht. Und diejenigen, die sich in der Karikaturengeschichte auskennen, die freuen sich über diese Hommage.
Aber diese Zeichnung von Helmut Kohl als Birne bringt mich zur Frage, ist Karikatur immer auch mit politischer Auseinandersetzung verbunden?
Ja, das schon. Denn wenn man Karikatur so versteht, wie ich es tue, dann würde ich sagen, Karikatur entsteht, wenn wir überhaupt davon reden wollen, aus einem gewissen Widerstand, aus einer kritischen Einstellung gegenüber der Gesellschaft. Und das ist natürlich geradezu automatisch politisch. Wenn man Karikatur so betrachtet, dass es einfach eine Art Verzerrung dessen ist, was in der Wirklichkeit existiert, dann könnten wir gegebenenfalls jede Witzzeichnung als Karikatur bezeichnen. Dann haben wir, wenn nur ein simplifizierter Mensch da drauf ist, das ist ja dann bereits eine Verzerrung, hätten wir eine Karikatur. Das scheint mir albern. Das ist dann eben ein Cartoon oder eine Witzzeichnung oder wie wir es eben nennen wollen. Wenn es um eine trennscharfe Bestimmung dessen, was Karikatur geht und ihre aufklärerische Funktion in unserer Kultur, dann möchte ich in der Tat diese Widerständigkeit in den Mittelpunkt stellen, die sich mit wirklich größeren Mächten abzugeben hat und die in gewisser Weise damit auch immer ein Risiko einzugehen hat. Denn sie wird es nie denjenigen, die nun wirklich über die Mittel verfügen, einen Mundtot zu machen, wirklich recht machen. Und daraus, wenn das gegeben ist, würde ich sagen, entsteht Karikatur. Und wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir es mit etwas anderem zu tun. Und dafür muss man dann vielleicht andere Begriffe finden. Aber mein Karikaturenbegriff ist ein sehr emphatischer und in gewisser Weise auch ein heroischer.
Welche Bedeutung Karikaturen haben, das wissen wir ja spätestens seit dem Attentat von Charlie Hebdo in Paris im Januar 2015. Diese Auseinandersetzung zwischen Religion und Satire und Karikaturen, die ist aber älter.
Das stimmt. Es gibt eine römische Ritzzeichnung aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, also sehr, sehr früh, noch bevor das Christentum auch in Rom zur Staatsreligion erklärt wurde durch Konstantin. Und diese Zeichnung im römischen Kaiserpalast in Rom aufgefunden im vorvergangenen Jahrhundert, zeigt einen Römer, der zu einem gekreuzigten Esel aufschaut und eine Verehrungsgeste macht. Und die Deutung liegt sehr nah, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt, aber es gibt eigentlich kaum eine andere plausible Erklärung, dass damit ein früher Christ veralbert werden soll, indem man seinen Gott als Esel darstellt, sodass also der Glaube an den Gekreuzigten im Endeffekt etwas höchst Albernes ist, was dort dargestellt wird. Und damit zeigt sich, dass der Konflikt zwischen Karikatur und Religion, den ich auch nicht als naturgegeben betrachten würde, dafür hatten wir zu viele Fälle, wo Religionen auch eine Toleranz gegenüber kritischen Stimmen entwickelt haben, dass der aber trotzdem, wenn es denn zu etwas härteren Auseinandersetzungen kommt, wahrscheinlich doch der Karikaturengeschichte als ein Leitmotiv in gewisser Weise beigegeben ist. Egal, wo wir hinschauen, ob man die Barockkarikaturen betrachtet oder später die im 19. Jahrhundert, im Laizismusstreit in Frankreich, im frühen 20. Jahrhundert oder natürlich in den letzten Jahren in Auseinandersetzungen mit islamischen Fanatikern. Immer wieder haben wir die große Schwierigkeit, dass es für sehr streng religiöse Menschen kaum etwas Unvorstellbares und Unerhörteres gibt, als dass man über ihren Glauben lacht. Und das ist natürlich ein prinzipielles Problem. Karikaturisten haben kein anderes Ziel, als Dinge lächerlich zu machen. Also entweder geben sie ihren Job auf oder sie laufen Gefahr, an Leib und Leben bedroht zu werden. Mhm. In der Lage sind wir jetzt.
Andreas Blatthaus war das Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autor des Buches »Das geht ins Auge – Geschichten der Karikatur«. Erschienen ist das Buch in der anderen Bibliothek. Das Buch wird am kommenden 29. September im Karikaturamuseum in Frankfurt vorgestellt. Herr Blatthaus, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank, Herr Dias.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Mit Humor zwischen zwei Buchdeckeln wollen wir jetzt weitermachen im Büchercheck. Anfang dieses Jahres startete der Schriftsteller Tilman Ramstedt ein literarisches Experiment. Von Januar bis April schrieb er täglich ein Kapitel seines neuen Romans, das er dann per E-Mail oder WhatsApp an jeden schickte, der diesen Fortsetzungsroman abonniert hatte. Mittlerweile ist das Erzählexperiment abgeschlossen und ganz konventionell auch als Buch erschienen. Morgen mehr heißt der Roman und Alf Menzer hat ihn gelesen und er ist begeistert.
HR Info, der Büchercheck.
Tilman Ramstedt hat eine Vorliebe für knifflige Herausforderungen. In seinem neuesten Roman besteht diese Herausforderung darin, dass der Erzähler seine Eltern dazu bringen muss, zueinander zu finden und ihn exakt am 30. Juni 1972 zu zeugen. Sonst würde es weder ihn und auch diesen Roman überhaupt nicht geben können. Das klingt ein wenig nach dem 80er-Jahre-Kinoklassiker Zurück in die Zukunft, ist aber viel lustiger und vertrackter. Denn zu Beginn des Romans ist die Mutter des Erzählers drauf und dran, sich von einem schwermütigen Franzosen verführen zu lassen, während sein Vater kurz davor steht, mit einbetonierten Füßen in den Main geworfen zu werden. Wie es dem Erzähler trotz dieser denkbar schlechten Voraussetzungen gelingt, seine Eltern zusammenzubringen und damit seine eigene Geburt und Existenz sicherzustellen, Das erzählt Tilman Ramstedt in einem aberwitzigen Roadmovie-Roman, der von Frankfurt über München nach Paris führt, in dem ein trotteliger Möchtegern-Gangster, drei schweigsame Auftragskiller in Pelzmänteln, ein vorwitziger Junge mit blauer Pudelmütze und das Internationale Institut für Zeit und Gewichte entscheidende Rollen spielen. Und wenn Sie sich jetzt immer noch fragen, wie das denn bitte schön alles zusammenpassen soll, dann kennen Sie die geniale Kunst des Tilman Ramstedt nicht.
Wie es geschrieben ist.
Dieser Roman ist rasant, witzig, voller Überraschungen und das ist noch untertrieben. In 68 Kapiteln folgt ein absurder Einfall dem anderen. Das Tempo ist dementsprechend hoch und der Text bewegt sich von Cliffhanger zu Cliffhanger. Dazu kommen wunderbar skurrile Figuren, die man einfach lieb gewinnen muss. Allen voran der liebeskranke Vater des Erzählers, der seinen Schmerz in erhabenen Gedichtzeilen wie diesen hier auszudrücken versucht.
Die leere Dose schon halb voller Tränen. Und mit dem rechten Auge habe ich noch gar nicht angefangen.
Oder Dimitri, der Frankfurts neuer Unterweltkönig werden will. Und das, obwohl er eigentlich Uwe heißt und seiner Dialektfärbung nachzuschließen, wahrscheinlich aus Offenbach kommt. Dafür verdanken wir ihm aber eine der schönsten Dialogstellen des Romans.
Wir wissen, dass Dimitri von Claudias Mutter erfahren hatte, wohin die Hochzeitsreise gehen sollte, nämlich in die Stadt der Liebe. Und wir wissen, dass Dimitri daraufhin, also Hanau, oder, gesagt hatte.
Wie es gefällt.
Das fragen Sie noch? Morgen Meer ist der witzigste Roman, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Und wenn Sie jetzt befürchten, dass das alles vielleicht doch zu klamaukig sein könnte, auch da kann ich Sie beruhigen. Bei all dem Quatsch, den Tilman Ramstedt virtuos in Szene setzt, stellt er doch auch ganz grundsätzliche Fragen nach dem Wesen der Zeit oder den Bedingungen des Erzählens. Nur, dass er das eben auf eine herzerfrischend witzige Weise macht. Philosophie zum Mitlachen eben. Was will man mehr?
HR-Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR-Info-Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Der Roman Morgen Meer von Tilman Ramstedt ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Der Traum vom Menschen, der selbst zum Schöpfer einer menschlichen Gestalt wird. Dafür steht die jüdische Legendenfigur des Golem. Seit dem Mittelalter hat sie die Künste auf vielfältige Weise inspiriert und bis heute beschäftigt die Idee, den perfekten Menschen zu kreieren, die Wissenschaften. Mit einer großen Themenausstellung widmet sich aktuell das Jüdische Museum Berlin dieser Figur. Sigrid Hoff hat die Ausstellung besucht.
Roboter, Cyborgs und Klone. Der Golem lebt, ob als harmlose Spielfigur oder genmanipulierte Schöpfung. Gleich im ersten Themenraum steht die aus einem jüdischen Ritual geschaffene Figur als Metapher für Chancen und Risiken neuer Technik. Der Kabbala-Gelehrte Gershon Scholem taufte 1965 den ersten israelischen Großcomputer auf den Namen Golem Aleph und wünschte der Maschine, dass sie friedlich bleibe, wie das Notizblatt seiner Rede belegt. Eines der jüngsten Exponate ist das weiße Basecap mit der Aufschrift Make America Great Again, ein Kampagnenartikel von Donald Trump. Der Präsidentschaftskandidat, ein zeitgenössischer Golem, wie manche Kommentatoren ihn sehen, ein vermeintlicher Retter, der zur Bedrohung wird. Der Golem, betont Zilli Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums, habe schon seit der Eröffnung des Hauses vor 15 Jahren auf ihrer Themenliste gestanden. Es ist die Ambivalenz der Figur, die sie interessiert.
Es geht auch immer um den Umschlag von Rettung in Angriff, in Aggression. Das ist in dieser Figur implementiert und das ist einfach ein guter Zeitpunkt, jetzt mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen.
Die Ausstellung präsentiert die Golem-Figur von ihrer Entstehung als jüdisches Ritual in Form der Gottesannäherung bis hin zur Populärkultur. Mittelalterliche Handschriften geben Rezepte weiter, wie aus unbelebter Materie, Staub oder Lehm ein Wesen geformt und mittels ritueller Beschwörung und hebräischen Buchstabenkombinationen zum Leben erweckt wird. In der Mitte des Themenraums zur jüdischen Mystik liegt eine überlebensgroße Golem-Skulptur, deren Oberfläche aus hebräischen Holzbuchstaben besteht. Der kalifornische Künstler Joshua Abarbanel hat sie eigens für die Ausstellung geschaffen, Kuratorin Martina Lüdecke.
Er ist ja aus den hebräischen Buchstaben Mem und Tav zusammengesetzt und das Aleph hängt ihm lose um den Hals. Man weiß nicht, in welchem Zustand er sich gerade befindet. Also wurde er gerade zum Leben erweckt und ist jetzt wieder deaktiviert worden oder können wir ihn aktivieren mit diesem Aleph im nächsten Moment zum Leben erwecken?
Einen regelrechten Boom löste der 1915 publizierte Fantasy-Roman Der Golem von Gustav Meyrink aus. Ebenfalls 1915 adaptierte Paul Wegener den Stoff erstmals für den Film. Von insgesamt 3 Stummfilmen ist nur der letzte erhalten geblieben. Der Golem, wie er in die Welt kam, von 1920. Ein Meisterwerk, auch der Filmarchitektur. Mit dem Aufkommen des Faschismus im Zweiten Weltkrieg bis zur Atomkatastrophe von Tschernobyl überwiegt die Vorstellung von der zerstörerischen Kraft der Kunstfigur, die sich gegen ihren Schöpfer wendet. Und auch angesichts gegenwärtiger Herausforderungen bleibt der Golem eine beliebte Metapher. Kuratorin Martina Lüdecke.
Wie wir von unseren Smartphones kontrolliert und dominiert werden, ohne es zu merken, eigentlich etwas, was uns das Leben erleichtern soll, übernimmt plötzlich die Kontrolle über uns, ohne dass wir es merken. Und so haben wir einfach verschiedene Bilder gefunden, wo der Golem als Denkfigur in unserem Leben präsent ist. Und wir haben das eben in Texten, in künstlerischen Arbeiten wiedergefunden.
Ob als Weltenretter oder Monster, der Golem als Denkfigur lebt fort.
Die Ausstellung über den Golem im Jüdischen Museum Berlin ist noch bis Januar kommenden Jahres zu sehen. Was hat die Zahl 13 mit einem Krimi zu tun? Im Prinzip genauso viel wie jede andere Zahl auch. Die 13 ist aber eine besondere Zahl. Versuchen doch manche Hotels und vor allem die Fluglinien, sie zu vermeiden. Man findet selten in einem Flugzeug eine 13. Sitzreihe. Das Gießener Krimi-Festival, das an diesem Wochenende begonnen hat, orientiert sich aber an dieser vermeintlichen Pechzahl. Klaus Pradella mit Details.
Das Motto des diesjährigen Krimi-Festivals ist 13. Die Zahl steht dabei nicht nur für die Gesamtzahl der Festivals, sie soll, so Veranstalter Uwe Lischper, auch eine inhaltliche Aussage sein.
Die 13 ist eine bedrohliche Zahl. Aus Märchen kennt man das. Man möchte keine 13 Gäste, man möchte 12 oder 14 oder mehr. Das ist einfach die Entscheidung gewesen, kurz und bündig 13.
Denn die Zahl ist auch ganz nah am Kriminalroman und darum geht es schließlich beim Festival, wenn wieder viele Prominente aus den eigenen oder von bekannten Autoren geschriebenen Krimis lesen. Die ehemalige Tatortkommissarin Andrea Sawatzki etwa, Joe Bausch, der im Kölner Tatort den Rechtsmediziner spielt, oder Ronald Zehrfeld.
Spätestens seit seiner Rolle im Angesicht des Verbrechens als Ermittler dem Fernsehpublikum bekannt und er hat eine zweite Reihe. Da geht es um Krimis von Wolfgang Schorlau und da spielt er den Privatdetektiv Dengler. Wolfgang Schorlaus neues Buch Die schützende Hand, die liest Roland Zehrfeld bei der Eröffnungsveranstaltung der Sparkasse.
Und dabei geht es um eine fiktive Auseinandersetzung mit den Vorgängen um die NSU-Morde. Ganz neu beim Festival, Zuschauer können sich an einem Hörspiel und einem Krimi-Quiz beteiligen. Als Veranstaltungsorte hat Uwe Lischper nicht nur große Säle oder das Theater ausgewählt, die Lesungen und Revues finden auch in Apotheken, in einer Bäckerei, einer Tanzschule, einem Bestattungshaus oder ganz neu auch im Gießener Schwimmbad statt. Besonders freut sich der Veranstalter auf eine Vorstellung im Gießener Tinko-Theater.
Das betrifft Edgar Allan Poe. Da wird Annette Daugard, eine Schauspielerin, die in Berlin lebt, Poe-Geschichten lesen.
Dabei wird es etwas ernster und minimalistischer als sonst beim Krimi-Festival. Denn im Mittelpunkt steht häufig der schwarze Humor, den das Gießener Publikum besonders liebt. Dazu werden sicher auch die Auftritte des Musikers und Schauspielers Sascha Gutzeit gehören.
Der Mörder ist immer der Täter. Ganz genau so sieht das aus. Und alle! Der Mörder ist immer der Täter, genau. Und der Rest, ja, den kriege ich auch noch raus.
Das 13. Krimi-Festival in Gießen geht noch bis zum 30. Oktober. Klaus Pradella berichtete. Mit diesem Hinweis beenden wir die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.